Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, wir wollen die Betrachtung der 12 Apostel fortsetzen und wir sehnen uns danach, unseren Herrn Jesus Christus so zu erleben, wie sie ihn erlebt haben, ihn besser zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung zu erfahren. Der souveräne Herr in seiner Gnade ist in das Leben dieser 12 Menschen eingetreten und hat ihr Leben verändert. Das wünsche ich uns allen, dass wir diese Nähe und diese Kraft des Herrn Jesus erleben. Und ich betone immer und bin froh darüber, dass sie nicht besondere Menschen waren mit einem heiligen Schein, wie das oft dargestellt wird, sondern Menschen mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Sie haben oft versagt, sie haben oft gesündigt, sie haben oft den Herrn, menschlich gesprochen, auf die Nerven gegangen. Dass er sagt, wie lange muss ich mit euch das ertragen? Und es ist so großartig, dass der Herr Sünder erwählt und in ihr Leben eintritt und uns seine Gnade also gibt. Also darf ich das erste Bild haben? Wir haben gesehen, dass die Jünger, die 12 Jünger in 3 Kreisen, der innerste Kreis, der mittlere Kreis und der äußerste Kreis einzuordnen sind. Wir haben uns mit dem innersten Kreis von diesen 2 Brüderpaaren, Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes, beschäftigt. Und wir haben gesehen, wie Gott durch Jesus Christus in ihr Leben eingetragen. Jesus hat sie berufen an Petrus und Andreas, als sie ihre Netze in den See eingeworfen haben und wollten fischen. Und das war ein Bild für ihre Berufung, dass sie Menschenfischer sein sollen, dass sie Menschen zu Jesus bringen. Und dann kommt das zweite Brüderpaar, Jakobus und Johannes. Und Jesus hat ihnen den Namen Donnersöhne gegeben. Sie haben ein sehr heftiges, ein feuriges Temperament gehabt. Und sie wurden berufen, als sie ihre Netze geflickt haben. Das war auch ein Bild für ihre Berufung. Johannes zum Beispiel sollte ein Bote sein, ein Apostel, der die Gemeinde zurückführt zum Ursprung, zu der ersten Liebe, zu dem Wort Gottes. Das sehen wir besonders in seinem Brief, in dem ersten Johannesbrief. Und auch Johannes fordert diese Gemeinden, von denen Paulus gesagt hat, dass sie ihren Rücken ihm zugewandt haben, fordert sie, zu der ersten Liebe zurückzukehren in den 7-Cent-Streiben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich merke, dass in meinem Leben, dass diese erste Liebe, diese Begeisterung, diese Ergriffensein für Jesus so schnell zu verlieren ist. Und heute wollen wir uns mit dem mittleren Kreis beschäftigen, mit Philippus. Darf ich das zweite Bild bitten? Das sind die Listen der 4 Apostel in den Evangelien und in der Apostelgeschichte. Und Philippus führt immer die zweite Gruppe an, überall steht er an erster Stelle. Es ist so, dass wir von Philippus in den ersten 3 Evangelien, in Matthäus, Markus und Lukas, fast nichts wissen. Nichts erfahren über ihn, außer seinen Namen. Und Johannes hat ihn errettet aus der Vergesslichkeit, aus der Vergessenheit, aus der Anonymität. Er ist nur in dem Johannesevangelium zu finden. 4-mal erleben wir in dem Johannesevangelium. Und ich möchte 3 Dinge von seinem Leben hervorheben. Erstens die Anfänge der Nachfolge und dann die Fragen der Nachfolge und dann die Krisen der Nachfolge. Wir werden verschiedene Texte anschauen im Johannesevangelium alle. Und wir wollen sehen, wie er zum Glauben kam und dann, wie er mit den Problemen und Krisen des Glaubens umgegangen ist. Weil, wenn wir echte Christen sind, werden wir Probleme und Krisen in unserem Leben erfahren, weil wir eigentlich in einer Welt leben, die nicht unser Zuhause ist. Also zunächst die Anfänge der Nachfolge. Zunächst möchte ich Folgendes sagen zu diesem Philippus. Er ist nicht, eine Vorbemerkung, er ist nicht zu verwechseln mit Philippus, dem Evangelisten, einer der 7 Diakone, der von der Gemeinde in Jerusalem erwählt wurde, um die Witwen zu versorgen. Dieser Philippus, dieser Diakon, wird auch Philippus der Evangelisten genannt. Und Gott hat ihn gebraucht, er war kein Apostel, Gott hat ihn gebraucht, um eine Erweckung in Samarien auszulösen. Er ist derjenige, der diesen Äthiopier, den Kämmerer, der Finanzminister von Äthiopien, zum Glauben geführt hat und ihn getauft hat. Und es ist erstaunlich, dass diese beiden Philippus immer verwechselt worden sind, damals am Anfang und auch bis heute. Zum Beispiel sogar in den ersten Jahrhundert, Tertullian, der um 200 gestorben ist, ein großartiger Theologe, einer der sogenannten Kirchenväter, hat die beiden verwechselt. Und sogar Eusebius, der im 4. Jahrhundert gelebt hat und die erste Kirchengeschichte geschrieben hat, die Geschichte der Gemeinde, hat auch die beiden verwechselt. Sogar bis heute wird er verwechselt. Da gibt es einen sehr guten Atlas, jedenfalls in der ersten Auflage 1960, ich weiß nicht, ob das inzwischen korrigiert ist, wo die beiden, Philippus der Apostel und Philippus der Evangelist, verwechselt worden sind. Okay, und jetzt die Frage ist, wie ist dieser Philippus zum Glauben an Jesus Christus gekommen? Dazu lese ich aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, die Verse 43 bis 46. Also, Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 43. Am folgenden Tag wollte er Jesus nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Also seine Herkunft, er kommt aus Bethsaida. Darf ich jetzt um das dritte Bild bitten? Ich habe versucht, hier ist das Mittelmeer, hier ist die See Genezareth und Bethsaida befindet sich hier an dem nordöstlichen Ufer von dem See Genezareth, etwa 1 Kilometer östlich von dem Jordanfluss, der in See Genezareth einmündet. Das ist eine Stadt, die ausgebaut worden ist von dem Sohn von Herodes, dem Menschenmörder, und ist natürlich offen, war offen für andere Kulturen außer der Gesetzlichkeit der Juden. Und das ist gut für Philippus, weil dadurch war er nicht so gesetzlich und eng und nur die Nation der Juden gesehen hat, sondern er war offen gegenüber anderen, die nicht dazu gehört haben. Und es ist erstaunlich jetzt, wir staunen darüber, dass Bethsaida, dass diese Stadt Bethsaida ist die Stadt, woher Petrus und Andreas kommt. Man staunt darüber. Anscheinend haben sie sich auch vorher gekannt. Petrus und Andreas sind umgezogen nach Kapernaum, wo sie ihr Geschäft hatten. Also zunächst möchte ich sagen, dass Philippus war auffindbar für Jesus. Wir sind oft so als Menschen beschäftigt. Wir haben unsere Agenda, die wir ausführen, dass wir nicht mehr offen sind für Gott, für Jesus Christus, sondern er hatte die Einstellung wie Abraham und Samuel. Gott fragt Abraham und er sagt, hier bin ich. Und das ist eine sehr wichtige Eigenschaft für uns als Christen, dass wir Fortschritte im Glauben machen, dass wir immer ein offenes Ohr, offenes Herz für Jesus Christus haben. Und Jesus sagte ihm, folge mir nach. Hänge dich an mir. Übrigens, das ist die erste Berufung, die Jesus ausspricht an alle 12 Jünger. Das ist, bevor Jesus Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes berufen hat. Zeitlich ist das vorher. Und ich möchte hier gleich sagen, das Neue Testament macht klar, es gibt zwei Arten von Nachfolge. Es gibt eine echte Nachfolge, wo man mit Jesus lebt, für ihn lebt, aus ihm lebt, wie wir gesungen haben, er ist mein Leben. Und es gibt eine Nachfolge, wo man äußerlich dabei ist. Es gibt eine Nachfolge, man kann ein Nachfolger sein, man kann auch ein Mitläufer sein, dass man äußerlich alles macht, mitmacht, was äußerlich geschieht. Und ich denke, dass wir das ABC als Christen, das rede ich von mir an erster Stelle, dass ich vergesse oft, was eigentlich Nachfolge bedeutet, weil Jesus sagt, will jemand mein Nachfolger sein? Kein Zwang, wir sind frei. Wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Wesentliche oder das zentrale Element der Nachfolge ist, dass ich mich selbst verleugne. Nicht ich, sondern Christus. Viele Probleme kommen in unser Leben als Christen, auch in die Gemeinde, weil wir das vergessen haben. So ähnlich wie in der Ehe. Man hat Ansprüche an Gott, an andere, anstatt sich selbst zu verleugnen. Also, das ist ein wesentliches Element der Nachfolge, ist, dass ich mich selbst verleugne. Und ich möchte hier klar sagen, im gleichen Atemzug, das ist nicht eine Leistung, die wir hervorbringen können oder müssen, sondern das kommt automatisch in unserem Leben, wenn wir von oben geboren sind, wenn wir Jesus Christus erfahren haben, wir merken, Jesus nachzufolgen, mich selbst zu verleugnen, seine Gegenwart, seine Freude zu erleben, ist größer als alles und besser als alles, was die Welt mir anbieten kann. Nachfolge ist etwas, was Jesus Christus durch sein Leben, durch sein Auferstehungsleben, durch seinen Heiligen Geist in uns bewirkt. Also das Kreuz, wovon Jesus redet, ist nicht ein Schmuckstück aus Gold oder Silber, das wir uns anhängen können, sondern es ist ein Hinrichtungsmittel für das eigene Ich, für den Ego. Und wir merken, dass nicht alle Menschen diesen Ruf der Nachfolge gehorsam sind. Wenn wir Bethsaida, die Stadt, woher Philippus kommt, ansehen, wir merken, er hat Jesus angenommen, aufgenommen, ihm nachgefolgt. Aber im Großen und Ganzen, diese Stadt, Fischerstadt, Bethsaida, das bedeutet das, die haben ihn abgelehnt, dass Jesus Weherufe gegen Bethsaida ausgesprochen hat. Und er sagte, wehe dir, Bethsaida, wenn zu Tyrus und zu Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, dann hätten sie längst Buße getan in Sack und Asche. Ja, ich habe gesagt, er hat Jesus gefunden, der Philippus ihm nachgefolgt, und er ist begeistert, er ist angesprochen, er hat die Nähe, die Gegenwart, die Liebe Jesu gemerkt und er ist sofort begeistert. Er geht und sofort, und das ist ein Zeichen der ersten Liebe, dass er geht zu Nathanael, ein Freund von ihm, und sagt ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten gesprochen hat, Jesus von Nazareth. Das ist ein Kennzeichen der ersten Liebe. Und ich denke, die besten Evangelisten sind diejenigen, die neu zum Glauben gekommen sind, weil diese erste Liebe noch so frisch bei ihnen ist. Wir müssen aufpassen als Christen, dass diese erste Liebe, dass diese Begeisterung, dass dieses Ergriffensein, diese Freude, dieses Glück, dass wir das nicht verlieren. Weil dann verlieren wir die Fähigkeit, andere Menschen für Jesus zu gewinnen. Also er sagt, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geredet haben. Also das Alte Testament redet von Jesus Christus. Er ist der Mittelpunkt und Erfüllung des Alten Testaments. Er sagt, Mose hat von mir geschrieben. Jesus fasst das ganze Alte Testament zusammen und er sagt, so steht geschrieben, dass er, Jesus von Nazareth, den Sohn Gottes, sterben und auferstehen muss, damit wir als Menschen die Möglichkeit haben, dass unsere Schuld vergeben wird. Der Apostel Paulus fasst das zusammen. Auch er sagt, so steht es, Christus musste sterben nach den Schriften und nach 3 Tagen nach den Schriften auferstehen. Es ist erstaunlich, es gibt einen Judenchrist, der einfach so über diese Thematik nachgeforscht hat und er hat festgestellt, das Alte Testament hat etwa 456 Stellen, die von Jesus direkt reden. Und ich möchte hier etwas sagen. Wir sehen an diesem Philippus, wie er Nathanael findet, dass die Freundschaftsevangelisation ist die effektivste, die natürlichste und am wenigsten Aufwand braucht. Heute haben wir viele Methoden gefunden oder verwendet die Gemeinde viele Methoden, um Menschen für Christus zu finden. Wenn wir echte Christen sind und nicht etwas anderen vortäuschen, dann müssten wir am nächsten unsere Freunde gewinnen. Sie müssen sehen, dass etwas in unserem Leben sich verändert hat. Und natürlich, wenn wir unseren Freunden das sagen, etwas von Jesus Christus, werden sie skeptisch, so wie Nathanael sagt, kommt etwas Gutes aus Nazareth. Die Skepsis ist da und Nathanael kommt aus Kana, das ist etwa 20 Kilometer nördlich von Nazareth. Vielleicht haben sie Rivalitäten, die beiden Dörfer, aber allgemein scheint mir so zu sein, wie die Judäer die Galiläer verachtet haben, im Süden, Juda, Galiläa oben, die haben die verachtet. Mir scheint es so, dass die Dörfer in Galiläa haben genauso Nazareth verachtet. Und die Antwort von Philippus, er diskutiert nicht mit ihm, er sagt ihm einfach, komm und sieh. Komm zu Jesus Christus, öffne dich für Jesus Christus und du wirst selber erkennen, was los ist. Du wirst selber ihn erfahren und deine Entscheidung treffen können fürs Leben. Es gibt eine riesige Gefahr für uns Christen heute, ist, dass wir uns isolieren in unserem frommen Kreis und keinen Kontakt mehr haben zu ungläubigen Menschen, zu ehemaligen Freunden. Und das ist ein großer Verlust, weil wenn wir echte Christen sind, werden wir und können wir unsere Freunde gewinnen. Im Prinzip sagt Philippus zu Nathanael, komm und sieh. Es gibt ein Wort in dem Buch Jeremia, die mir sehr, sehr aktuell für mich und bedeutungsvoll für mich ist. Es heißt, wenn ihr mich als dann anruft, so will ich euch antworten und wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Und wenn ihr mich sucht, so werdet ihr mich finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht. Paulus sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, aufrichtig anruft, der wird errettet werden. Liebe Gemeinde, wir haben gesehen, wie Philippus, der Apostel Philippus, Jesus kennengelernt hat. Er wurde eingeladen, so wie die meisten von uns. Er wurde eingeladen, Jesus kennenzulernen. Und jetzt schauen wir mal an die Fragen der Nachfolge. Das heißt, die Probleme, die auftauchen als Christen. Die Krisen, die wir haben werden. Jeder, der Jesus Christus echt nachfolgen will, wird Probleme, Krisen erfahren, weil wir in einer verkehrten Welt leben, die gegen Gott ist und weil wir sündige Menschen sind. Und dann wollen wir hier sehen, wie der Herr Jesus einfach Philippus geprüft hat. Und wir lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 6, die Verse 1 bis 9. Danach ging Jesus weg. Johannes Evangelium, Kapitel 6, Abvers 1. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa, von Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das Passanai, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah eine große Volksmenge zu ihm kommen, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Dies sagt er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Dinare Brote reichen nicht für sie hin, dass jeder auch ein wenig bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm: Es ist ein kleiner Junge hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist dies unter so viele? Also wahrscheinlich war Philippus, so wie Judas für das Geld verantwortlich war, war er für das Essen verantwortlich. Und sowieso, das war die Gegend in Bethsaida, das heißt, er kannte sich aus. Und Jesus fragt ihn, er sieht die Massen und fragt ihn, wie können wir diese Leute zu essen geben? Also es heißt 5000 Männer, das heißt umgerechnet mit Frauen und Kindern, 15.000 bis 20.000 Personen waren da. Und Jesus sagt zu den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Und Jesus will prüfen eigentlich, wie Philippus denkt, wie er tickt. Er will ihn herausfordern. Er will ihn herausfordern, ob er nur auf der sachlichen Ebene, das ist wichtig, wir müssen die Fakten wissen, wir dürfen nicht abheben und unrealistisch sein. Wir müssen genau wissen, wie es sich verhält hier auf der Erde. Wenn wir das nicht tun, haben wir keine Chance, die unsichtbare Welt zu erkennen und was Gott will. Und das ist die Frage, wie geht es weiter in unserem Leben, wenn die Anforderung zu groß für uns? Augustinus sagt Folgendes: Gib, was du verlangst und verlange, was du willst. Das Christenleben, liebe Brüder und Schwestern, ist nicht, dass ich mich bemühe und versuche, Gottes Maßstäbe zu erfüllen, sondern dass Gott, dass Jesus Christus durch sein Leben in uns das Wollen und Vollbringen in uns bewirkt. Und es ist erstaunlich, wie Philippus reagiert auf die Frage, wie sollen wir ihn? Er hat wahrscheinlich sich damit intern, also gedanklich beschäftigt und antwortet sofort. Und er sagt hier, dass 200 Dinare werden nicht ausreichen, dass jeder einfach ein Stück Brot hat. Also 200 Dinare sind der Verdienst damals, der gute Verdienst von 8 Monaten. Und im Grunde genommen sagt er zu Jesus, es ist unmöglich, das können wir nicht tun, schick sie weg. Wir sehen, dass Philippus ein nüchterner Mensch war, ein sachlicher Mensch, ein Zahlenmensch. Und das ist gut. Wir müssen solche Menschen als Christen sein. Aber ich denke, er sieht nicht weiter. Er sieht nicht weiter als das Sichtbare. Er sieht nicht, was Gott mit uns Menschen machen kann. Und ich wünsche mir, dass Gott in unseren Gemeinden heute solche Menschen erweckt, die eine Vision von Gott haben, was er machen will und machen kann. Und es ist egal, wie begabt wir sind als Einzelne. Wir werden nie die Anforderungen, die an uns gestellt werden, erfüllen. Egal, was die Jünger machten. Sie hätten diese 20.000 Personen nicht füttern können. So wie jemand sagt, der Andreas sagt, es ist ein kleiner Junge hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist das unter so vielen? Wenn es uns gelingt, die Menschen zu erreichen, dann muss Gott wirklich durch uns wirken und etwas Außergewöhnliches tun. Und wir müssen, so wie dieser Junge, die Lösung kam nicht von den Aposteln, sie kam von der Junge, der alles angeboten hat. Und wenn etwas durch uns bewirken will, dann müssen wir alles, was wir sind und haben, zu seinen Füßen legen. Wir merken, dass wir immer wieder als Christen in solchen Situationen kommen, wo wir merken, so mit meinen Ressourcen, mit meinen Möglichkeiten, mit unseren Fähigkeiten kann es nicht so gelöst werden, kann es nicht so weitergehen. Und wir brauchen und wir müssen lernen, Gott zu vertrauen, dass er diese Bedürfnisse erfüllt. Und die Frage ist nicht nur, wie wir mit unseren Möglichkeiten und Fähigkeiten umgehen. Die zweite sehr wichtige Frage ist, liebe Brüder und Schwestern, wie gehen wir mit Menschen um? Und wir sehen hier an Philippus, wie es bei ihm war. Wir lesen in Kapitel 12, die Verse 20 bis 22. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Es kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus. Liebe Brüder und Schwestern, das ist die Frage, wie gehen wir mit Menschen um? Sind wir reserviert, Abstand nehmen? Bauen wir Mauern und sind wir defensiv? Haben wir Angst, dass wir etwas verlieren? Oder lieben wir die Menschen, achten wir sie, weil sie Geschöpfe Gottes sind und weil Jesus für sie gestorben ist? Darf ich mal vielleicht provozierend sagen, hindern wir die Menschen, zu Jesus zu kommen? Es ist so, dass die Griechen, also Nicht-Juden, die kamen, einfach weil sie gehört haben von diesem großen Gott Jahwe, der sein Volk errettet hat, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Das sagt Salomo schon in der Einweihung des Tempels. Wenn der Ausländer kommt und hört von deinem Namen und sucht dich, dann höre sein Gebet, wenn er hier nach Jerusalem kommt, um anzubeten. Und jetzt diese Griechen wollen Jesus sehen. Die Frage ist, durch das fromme Getriebe in dem Tempel sind sie zu nichts gekommen. Ebenso auch der Kämmerer von Äthiopien kam von Äthiopien und nachher zog sein Weg weiter und hat nichts davon bekommen, dass Gott da ist und wie er ist. Und das ist die Frage an uns und an Philippus, ob wir solche Menschen, die Fragen sind. Jeder Mensch hat ein gewisses Vakuum, einen gewissen Hunger in seinem Leben, in seinem Herzen nach Erfüllung, nach dem Leben. Sie merken, das alles, was man hier haben kann, erfüllt letzten Endes nicht unser Leben. Die Frage ist, ob Philippus helfen kann. Und schön, dass Philippus so offen ist, dass er sagt, hey, das sind Heiden, ich will mit ihnen nichts zu tun haben. ich bin zu heilig, sondern dass er durch seine Prägung, durch seine kulturelle Prägung, das kann ein Plus oder Minus sein, das uns offener gegenüber Jesus Christus oder verschlossener macht, dass er unsicher ist, er hat vielleicht noch Skrupel, das sind doch Heiden. Wir wissen, wie Petrus sogar große, große Schwierigkeiten hatte und in diesem Fallschritt gefallen ist in Antiochien. Er hat sich zurückgezogen von den Heidenchristen sogar. Und er ist entscheidungsschwach und sucht Hilfe bei Andreas, der dafür bekannt ist, dass er immer die Menschen zu Jesus gebracht hat. Es ist schön, wenn wir uns als Christen einander ergänzen. Wir haben alle unsere Schwächen, unsere Stärken. Und wir sehen hier, wie Philippus mit seiner Schwäche geht zu Andreas, der in diesem Punkt stark ist und sucht Hilfe bei ihm. Ich wünschte mir, dass wir als Christen nicht in einander Konkurrenz sehen, sondern eine Ergänzung. Und es ist gut, wenn wir als Christen sowohl unsere Stärken als unsere Schwächen erkennen, auch bekennen, uns klarstehen, nicht besser sehen wollen und dass wir einfach einander sprechen, du, ich habe Probleme auf diesem Punkt, ich sehe, dass es bei dir anders ist. Vielleicht kannst du mir hier beistehen und helfen. Das tun wir nicht so gern, dass wir unsere Schwächen zeigen. Also wir haben hier die Anfänge, wie er zum Glauben gekommen ist. Wir haben hier, wie er mit den Fragen der Nachfolge umging. Und dann wollen wir hier, wie er mit den Krisen des Glaubens, des Lebens umgegangen ist. Und dazu lese ich aus Johannes Evangelium Kapitel 14, die ersten 9 Verse. Kapitel 14 ab Vers 1. Das ist die Abschiedsrede, Jesus sagt seinen Jüngern, dass er jetzt von ihnen weggeht, dass er gekreuzigt wird und sterben muss. Und natürlich sind die Jünger sehr entsetzt, sehr traurig, sehr deprimiert. Und deswegen sagt Jesus, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, ihr glaubt an Jahwe, glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihr ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater. Die Jünger sind sehr verunsichert, sehr traurig. Jesus will sie trösten. Er sagt ihnen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Auch wenn ich nicht da bin, bin ich der Weg trotzdem. Und dann sagt er, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und das ist zu wenig für Philippus. Philippus fordert in der Krise etwas mehr als Jesus. Das gibt es aber nicht. Und er sagt ihm, Herr, zeige uns den Vater und das genügt uns. Liebe Brüder und Schwestern, ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt wie ich. Man kommt an Stellen in seinem Leben, wo es mit unseren Möglichkeiten, mit unserem bisherigen Wissen, auch Bibelkenntnis nicht mehr weiterkommt. Und man will irgendwie etwas mehr. Man will sicher sein, dass der Herr dabei ist, dass man im richtigen Glauben ist und man will Jesus erleben. Und hier geht es dem Philippus so, dass der Boden ihm unter den Füßen weggezogen wird und er will mehr. Er will mehr. Und was so schön ist, dass Jesus wiederholt das. Er sagt zu Philippus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich bin so dankbar für Philippus, dass er so seine Schwäche, seinen Zweifel gezeigt hat, weil das ist eine der klarsten Aussagen zu der Gottheit Jesu. Jesus sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer Gott kennenlernen will, wer Gott erfahren will, muss nur Jesus Christus erfahren und ihn anschauen. Mehr kann man von Gott nicht erfahren und außer durch Jesus Christus kann man nicht Gott erfahren. Und ich weiß nicht, was für eine Auswirkung das auf Philippus hatte, aber für uns ist das eine klare Aussage. Wir müssen ihn, Jesus Christus, erkennen. In ihm ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Mehr kann man nicht bekommen. Er ist das Leben und er gibt uns die Fülle des Lebens. Und ich finde es gut, wenn wir unsere Schwächen, unser Versagen nicht versuchen zu verheimlichen, sondern dass wir mit einem Bruder, mit einer Schwester darüber reden und dort eine Hilfe suchen. Wir sahen die Anfänge, die Fragen und die Krisen des Lebens bei Philippus. Wir sehen, dass er ein nahbarer Mensch, nicht gesetzlich überheblich, eben besser als die anderen. Er war ein sehr ernster, sachlicher, nüchterner Mensch. Der hat die Fakten in diesem Leben genau gesehen. Das müssen wir, wenn wir gute Christen sein wollen. Er war ein rationaler Typ, ein kühler Rechner. Und damit hing er daran und das hinderte ihn, einfach die Möglichkeiten Gottes zu sehen. Er war der erste Jünger, der diesen Ruf bekam von Jesus Christus, folge mir nach, und er folgte ihm. Und er hat sich selbst verleugnet und ist als Märtyrer in Kleinasien, in der heutigen Türkei, gestorben. Und darauf kommt es an, liebe Brüder und Schwestern, dass wir, wie Philippus, Jesus Christus nachfolgen. Lass uns von nichts und von niemanden abbringen, Jesus Christus nachzufolgen. Im 19. Jahrhundert lebte in Norwegen ein Christ mit dem Namen Hans Nielsen Hauge, einer der prominentesten Gestalten der norwegischen Erweckungsbewegung. 10-mal wurde er inhaftiert, weil er Jesus Christus gepredigt hat und er hatte keinen Schein, dass er das machen darf. Am Sterbebett, umringt von seinen Verwandten und Freunden, verabschiedete er sich mit den Worten, folgt Jesus nach. Diese drei Worte, folgt Jesus nach, ist der Ruf, der an Philippus ergangen ist und heute an uns ergangen ist. Jesus sagt dir, folge mir nach. Amen. Ja, wir wollen beten. Und wer angesprochen ist und auf dem Herzen etwas hat, der möge die Freiheit und die Freude dazu haben, einfach zu beten. Ich schließe die Gebetsgemeinschaft. Herr Jesus Christus, wir wollen dir herzlich danken, dass du, wahrer Gott von Ewigkeit bist, Mensch geworden bist, auf deine Herrlichkeit, auf deine Vorrechte verzichtet hast und für uns gestorben bist. Wir möchten dich lieben. Wir möchten dir nachfolgen. Herr, wir möchten, dass du den ersten Platz in unseren Gedanken, Gefühlen und Willen hast. Und wir erkennen, Herr, dass wir nicht dazu fähig sind. Du musst das in uns bewirken. Und wir möchten uns vor dir niederfallen, dich anbeten und dir sagen, wie groß du bist. Bewirke du das in uns durch deine große Gnade. Dir ist nichts unmöglich. Dafür wollen wir dir danken. Amen.